Bei uns gibt es jetzt nicht so diese klassische Produktschlacht, weil es ein Steinbutt und dann noch Gänseleber drauf, noch Kaviar drauf und am besten noch Trüffel oben drauf. Ich finde es spannender, aus Produkten etwas zu machen, die eher so ein bisschen unscheinbarer sind. Ja, beispielsweise unser Amüs ist eine rote Bete. Und aus einer roten Bete was Spannendes zu machen, ist auch ein bisschen herausfordernder, finde ich.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Heute bin ich für euch in die Schweiz gefahren. Dort war ich ja zuletzt Anfang des Jahres und es wurde mal wieder Zeit. Und bevor wir gleich starten, die Bitte vorneweg, wenn euch diese Folge gefällt, dann lasst mir im Anschluss gern 5-Sterne-Bewertung da. Damit hilft ihr, dass viele andere auch den Podcast neu entdecken können. Und damit hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge von The Flying Schlemmer. Ich bin, und ich hoffe, man kann es so sagen, in der Nähe von Zürich, in Lenzburg im Restaurant Skins, das mit 2 Sternen ausgezeichnet ist. Und dort verantwortlich für die Küche ist kein Schweizer, sondern mit Kevin Romes, ein Rheinländer, der, bevor er diese Küchenchefstelle angenommen hat, 10 Jahre der Wanderschaft hinter sich hat. So, jetzt aber genug der Vorstellung. Mir bleibt noch zu sagen, herzlich willkommen, Kevin.
Servus, herzlich willkommen auch du bei uns, lieber Christian. Schön, dass du heute da bist und wir freuen uns sehr auf alles, was jetzt kommt, ja.
Ja, wir fangen ein bisschen Verspätung an. Ich hatte gerade Parkprobleme. Im Parkhaus in der Schweiz konnte man nicht mit Karte zahlen, aber es gibt so nette Schweizer junge Damen, die gern Geld für mich geben. und damit, glaube 1,20 waren es in Franken. Haben sie mir geholfen, dass ich wieder rauskam? Ist alles geklärt. Wenn wir jetzt hier 3 Stunden gesessen wären, wäre es teurer gewesen. Hätte länger gedauert, bis ich zusammengekratzt hätte. du bist ein bisschen außer Atem. Du warst, bist ein bisschen angeschlagen. Du warst am Wochenende weg, habe ich gehört.
Ja, genau. Ich bin leicht lädiert. Also war nur verbal, nasal. Wir waren am Wochenende auf den Wiesen. Die sind ja jetzt aktuell. Und haben einen Teamausflug veranlasst, sind darüber gefahren, Sonntagmorgen in der Früh und haben es dort ordentlich krachen lassen. Und am Montag auf dem Rückweg konnten wir dann auch noch im Comio unseren 17. Punkt ergattern, haben uns sehr drüber gefreut und den ganzen Anlass dann gleich mitgenommen, um da nochmals anzustoßen.
Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ja.
Wenn ihr euch fragt, was ihr so im Hintergrund durchbraust, wir sind hier in der Nähe vom Hauptbahnhof, das heißt, ihr hört vielleicht den einen oder anderen Zug, macht aber nichts, man hört es immer ganz weniger, aber ein bisschen hört man es. So Kevin, wir sind ja heute im Restaurant Skins, dort hast du ja die Küchenchefstelle inne. Normalerweise würde ich jetzt fragen, woher kommt denn der Name Skins, aber diese Frage stelle ich heute nicht, denn das Skins gehört zu einer Klinik für plastische und ästhetische Chirurgie. Da jetzt die andere Frage, wie passt eine Klinik mit einem Fine Dining Restaurant zusammen?
Ja, ist eine ganz, ganz spannende Frage. Um da ein bisschen auszuholen, ich habe 2018, 19 im Einstein in St. Gallen gearbeitet, ebenfalls auch in der Schweiz als Sous-Chef in einem 2-Sterne-Restaurant und habe dort bei einem Kochkurs den Dr. Felix Bertram kennengelernt. Der war zu der Zeit oder an dem Tag logischerweise Gast bei uns und wir sind ein bisschen sporadisch im Kontakt geblieben über Instagram, wie das heutzutage so funktioniert. Und dann war es irgendwann, es war noch kurz vor Corona, ich glaube es war 2019, kam er dann irgendwann auf mich zu nochmals oder ja Ende 2019, Anfang 2020 und ich habe zu der Zeit dann auch schon in Schloss Elmau gearbeitet, Garmisch-Partenkirchen bei Chris Reiner, ebenfalls als Sous-Chef. Und seine Idee war damals, Mitarbeiterrestaurant zu eröffnen, als zusätzlichen Benefit für die Mitarbeiter eben. Und ich dachte, du, das ist eine super Idee, eine tolle Geschichte, ich bin dafür der Falsche. Ja, das ist nicht das, was ich die letzten Jahre gemacht habe und auch nicht den Weg, den ich unbedingt einschlagen möchte. Dann kamen wir recht schnell auf einen Kompromiss, dass wir eben das ganze Projekt dann doch umsetzen und zwar mit dem Ablauf, dass wir eben mittags jetzt doch für die Mitarbeiter kochen und das Ganze jetzt auch noch ausgeweitet haben, auch für externe Gäste, da wir, wenn wir eh kochen, dann haben wir gesagt, ja, mal für externe auch auf, dann lohnt sich's halt auch ein bisschen mehr und abends können wir halt dementsprechend dann auch schalten, walten und machen, was wir wollen. Und das war für mich ein sehr, sehr guter Kompromiss. Dann haben wir, ich glaube, knapp vor Corona, ja, oder es hat dann gerade Corona, der erste Lockdown war dann schon in Deutschland, dann wurde das Objekt hier frei in Lenzburg, gleich direkt neben der Klinik. Das ist, um das mal kurz noch zu erläutern, das ist das alte Hero-Gelände. Hero ist der größte Schweizer Konservenfabrikat, die auch Marmelade, Konfitüre und so ein Quatsch herstellen. Und die wurden hier drinnen gegründet und bevor die danach sind die expandiert und das ganze Objekt wurde frei und dann haben wir gesagt, dann greifen wir das zusammen an. in der Corona-Zeit, wo irgendwie die Läden reihenweise zumachen mussten, leider, konnte ich die Chance ergreifen, hier was Neues zu eröffnen. Ja.
Ich glaube, du machst nicht nur Mitarbeiter, sondern Patientenessen auch ein bisschen?
Genau, Patientenessen machen wir auch, wie du ja schon eben angeteasert hast. Der Hauptaugenmerk liegt auf Dermatologie, aber ästhetische und plastische Chirurgie läuft auch noch mit nebenher und da gibt es natürlich ambulante Eingriffe oder halt auch stationäre Eingriffe. So. Und bei stationären Eingriffen bleiben die Gäste dann oder die Patienten dann eben über Nacht. Und um das Ganze halt zu beobachten, wie das Ganze verläuft, verheilt, wie auch immer. Ich bin ja kein Arzt. Und die brauchen dann eben auch was zu essen. Und das machen wir halt auch noch mit, ja.
Jetzt verbindet der Mann mit Klinikessen eigentlich immer Essen, das man am liebsten nicht essen möchte. Ja. Hast du da auch schon deine eigene private Erfahrung sammeln dürfen?
Mit Krankenhausessen?
Ja,
ja, klar, jeder. Ja, tatsächlich schon. Ich hatte 2011 einen schweren Unfall. Da habe ich im Skigebiet gearbeitet und wir sind nachts waren wir der Meinung, wir müssten noch irgendwie auf die Skipiste hoch, aber nicht mit Skiern, sondern mit so einem Plastikteller, wo links und rechts so ein Griff dran ist, ne, wo du einfach die Skipiste runterfährst. Sollte man nicht machen, ganz kurz an der Stelle auch gesagt. Ging auch nicht gut aus. Ich habe mir den Oberarm dreifach gebrochen, war ein offener Trümmerbruch und die komplette rechte Rückenseite geprellt. Lag eine Woche im Krankenhaus, wurde notoperiert und das Essen war halt, ja, überschaubar. Ja.
Es ist ja immer so, dass man sich dann ab und zu was schmuggeln lässt. Zumindest ja. Habe ich das so machen lassen, du auch.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Was machst du anders?
Was man sagen muss, ist, es gibt ja verschiedene Eingriffe, wo man dann auch ein bisschen das Ganze berücksichtigen muss. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn es jetzt irgendwie um eine Brust-OP geht oder keine Ahnung, irgendwie lässt sie ja, weiß ich nicht, die Nase korrigieren, da kannst du natürlich schon danach ganz normal essen. Ne? Da versuchen wir einfach schön lecker zu kochen, aber die Leute halt nicht zu überfordern. Meistens nach einer OP nimmst du alles intensiviert wahr. Ne? Also mit den Gewürzen musst du ein bisschen einfach aufpassen. Und dann gibt's halt natürlich noch Eingriffe wie ein Facelift. Da kriegst du den Schnabel meistens nur 2 Zentimeter auf, da wird dann eher das Essen angepasst, beziehungsweise man halt einen Püree-Teller zum Beispiel, ja, mit so 3-4 verschiedenen Pürees, aufrisch gekocht, alles lecker. Aber man muss halt einfach gucken, dass so das, was dann auf den Teller kommt, leicht zu verdauen ist und halt auch eben in den Mund passt.
Ja, an dieser Stelle passt heute auch gleich die Hörerfrage, die ich zugeschickt bekommen habe. Es ist nur eine heute für dich, ja. Aber die hat es in sich. Und bevor wir zu der Frage kommen, gleich an dieser Stelle der Hinweis, wenn auch ihr eine Frage habt, die ich meinen Gästen stellen soll, egal ob es über Restaurants geht, über Kochen etc., schickt sie mir einfach durch über den Instagram-Kanal von The Flying Schlemmer oder per Mail. So hat das auch Rena gemacht. Sie hat mir eine längere E-Mail geschrieben und möchte im Prinzip Folgendes wissen. Gibt es Sterneköche, die sich für Ernährungswissen interessieren? Also welche Zubereitungsarten, welche gesundheitlichen Vorteile haben, welche Inhaltsstoffe, welche Auswirkungen bei verschiedenen ernährungsbedingten Krankheiten haben und so weiter? Wird sowas thematisiert in der Sterneküche oder kocht man da einfach für diejenigen, die es nicht betrifft?
Also um das kurz vorwegzunehmen, ich bin jetzt keiner, der sich mit Diätküche auseinandergesetzt hat oder intensiv beschäftigt hat. Ist mir jetzt auch in meiner Zeit nicht so geläufig gewesen, dass dort das Hauptaugenmerk drauf liegt, sondern es soll einfach gut schmecken. Ne? Und klar, die Diätküche kann auch schmecken, aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf die klassische französische Küche abziele, ja, da kann keine Flocke Butter genug drin sein. Also das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Diätküche, die ich jetzt dafür präferieren würde. Ich habe einen guten Freund, der tatsächlich Koch des FC Bayern ist, für den Profikader. Da wird natürlich dann schon auch drauf geachtet, was die Leute essen, was die Spieler essen dürfen, was nicht, wann die was essen dürfen, damit die halt auch einfach eine Topleistung abrufen können. Aber das hat jetzt weniger mit der Sterneküche zu tun, ja.
Also im Sterne Restaurant, sag ich jetzt mal, kocht man, ja, das schmeckt und achtet wahrscheinlich nicht ganz so drauf.
Genau.
Rena, ich hoffe, die Frage ist dir beantwortet.
Das hoffe ich auch, ja.
Nach diesem kurzen Exkurs kommen wir mal zurück zu deinen Gerichten. Man könnte ja jetzt meinen, du legst besonders viel Wert auf Optik bei deinen Gerichten. Dem ist aber nicht so. Du legst sehr viel mehr Wert auf Geschmack.
Ja. Hundertprozentig. Also bei uns, oder das ist ja nicht nur bei uns, das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, bei allen Kollegen, das, was auf dem Teller ist, das muss schmecken. So, das ist ganz, ganz klar. Und das ist auch das, wonach der Guide Michelin geht. So, da brauchen wir kein Hehl draus zu machen. Ich glaube, das weiß jeder, dass das, was auf dem Teller ist, das muss überzeugen, das muss lecker sein, das muss schmecken. Und bei uns spielt aber auch, das will ich jetzt den anderen nicht absprechen, aber wir legen auch noch einen großen Wert auf die Ästhetik. Ne? Nicht nur, weil wir eine ästhetische Klinik nebendran angegliedert haben, sondern einfach, weil ich einfach, ja, ich habe gerne einen schönen, aufgeräumten, cleanen Teller, einen reduzierten Teller, der aber trotzdem mit Handwerk besticht und ja, und am Ende des Tages sollte alles das, was irgendwie auf dem Teller drauf ist, auch Sinn ergeben. Also ich brauche da nicht irgendwie da noch einen Punkt, da noch eine Kresse und einen Crumble und da noch einen Chip oder sowas. Ich reduziere das auf das Wesentliche und versuche mich da jetzt auch, also wir setzen uns keine Dogmen, aber wie gesagt, alles das muss einen Sinn ergeben und ich glaube, das ist so schon ein großer Teil der Philosophie, die wir verfolgen, ja.
Werbung.
Du bist auf der Suche nach perfektem Käse? Dann hör jetzt genau hin, denn ich habe für euch den Käse von Baldauf getestet. Und ich muss sagen, bei Baldauf Käse ist einer besser wie der andere. 9 verschiedene Käsesorten konnte ich probieren. Und dort war alles dabei, von Trüffelkäse bis hin zum Baldauf Schafskäse. Ihr wollt einen Tipp von mir? Ich stehe ja mittlerweile voll auf Allgäuer Bergkäse. Und dort konnte mich der Bio-Allgäuer Bergkäse von Baldauf mit seinem intensiven Aroma zu 100% überzeugen. Apropos überzeugen, Baldauf Käse überzeugt auch mit ihren Werten. So besteht jeder Käse aus Weide- und Heumilch und es wird, und das ist mir immer total wichtig, auf das Wohl der Tiere geachtet. Du bist auf der Suche nach einem Käse, der dich begeistert, von einem Betrieb mit mehr als 160 Jahre Familientradition, bei dem noch Wert auf echtes Handwerk gelegt wird, dann bist du bei Baldauf Käse genau richtig. Warte nicht und bestelle deinen Käse gleich auf www.baldauf-käse.de. Dort findest du auch die Läden, wo du ihn vor Ort kaufen kannst und... Geheimnis, bald ist auch der neue Webshop online.
Werbung Ende.
Wer ist eigentlich für die Titel deiner Gerichte zuständig? Da findet man ja aktuellen Namen wie Blauer Marmor oder Ultraviolett.
Ja, das, also das war mir schon auch wichtig, dass irgendwie so ein Gericht, weil wir uns ja mit den Gerichten ja auch irgendwie nicht nur 1 oder 2 Tage beschäftigen, sondern das geht ja irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal, wenn es einfach von der Hand geht, dann machst du irgendwie so 2, 3 Tage eine Probe und dann hast du das Ding durchgeboxt und manchmal arbeitest du halt irgendwie 3 oder 4 Wochen dran und kannst es am Ende schon gar nicht mehr sehen, bis es dann auf die Karte kommt. Und da das einfach so zeitintensiv ist, finde ich, verdient so ein Gericht auch einen Titel, also das ist meine Meinung. Und deswegen überlegen wir uns da halt auch immer ein bisschen, was passend ist zum Gericht, ob es jetzt optisch ist, was irgendwie im Gericht herkommt. Wir hatten jetzt beispielsweise Kalbsbries gemacht mit einem Lattich und Pfifferling, das haben wir dann Feld und Wiese genannt, ne, weil das irgendwie auch so ein bisschen so schlüssig ist. Oder halt eben der blaue Marmor ist halt ein Blauschimmelkäse, wo dann das ganze Gericht mit einer Scheibe von dem Blauschimmelkäse abgedeckt wird und das dann quasi an blauen Marmor erinnert. Genau. Ja.
Ist es wichtig, einen gerichteten Namen zu geben? Einfach nee. Als Wertschätzung? Weil viele machen es ja so, dass sie schreiben Stör, Yuzu,
ja, genau,
Knoblauch.
Genau. Nee, also wichtig ist es, für mich ist es wichtig, ja, weil wir uns das von Anfang an irgendwie so im Konzept mit eingebunden haben oder haben gesagt, ey, wir wollen da einfach vielleicht einen Schritt mehr machen. Manche werden auch sagen, ey, totaler Quatsch, aber das ist ja auch immer eine Philosophiefrage, ist ja auch okay. Aber ich finde es wichtig, weil das meiner Meinung nach einfach zu dem Gesamtkonzept dann dazu passt.
Ein weiteres Gericht ist ja der Waldboden, super interessant, bestehend aus Steinpilzen, wilde Heidelbeere und Fichte.
Genau.
Was machst du mit den 3 Zutaten und wie funktioniert es?
Ja, um da mal kurz ein bisschen auszuholen, mein Patissier ist Hüms-Schüler. Der Christian Hüms war ja auch für ein Jahr bei uns hier mit drin, ein kulinarischer und beratender Funktion in der Patisserie und da haben wir natürlich auch viel mitgenommen und sein Patissier ist ja nach wie vor immer noch hier, der Severin. Worüber ich auch sehr, sehr happy bin. Und der spinnt halt immer gerne so ein bisschen mit Gemüse im Dessert. Und jetzt kam er dann irgendwie, ja, ich würde gerne was mit Steinpilz machen. Und da musste ich immer kurz mit den Augen rollen, weil bisher hat sich das immer so ein bisschen noch im Rahmen gehalten, ob es jetzt irgendwie mal Fenchel war oder Tomate oder sowas. Und ein Steinpilz war dann schon ein bisschen herausfordernd. Hab gesagt, ey, okay, lass mal eine Probe laufen, lass uns das mal angucken, was wir da machen können. Er hat dann Steinpilzmus gemacht, das Ganze auch wieder in die Form eines Steinpilzes gebracht, auch abgepudert, oben die Kappe mit Steinpilzpulver, mit einem Fichtenpulver. Fichte gibt es eben auch dazu in Form eines Sorbets und Waldheidelbeeren haben wir noch dazu. Die kommen hier vom Gotthard, die haben wir eingelegt, haben wir gleich 15 Kilo gekauft, eingelegt, weil die dann zu diesem Zeitpunkt, als die geerntet wurden, perfekt waren. Eingelegt, so können wir die Qualität sichern für mindestens 4 bis 6 Wochen. So lange haben wir das Ding auf der Karte. Lass es vielleicht auch 8 Wochen sein. Dann wechseln wir ja eh schon wieder durch. Und so bringen wir das Ganze dann auf den Teller, eben die Waldheidelbeere, die eine schöne Säure mitbringt mit dem Fichteneis, was nochmal so eine schöne Herbalität, so eine Waldigkeit mitbringt. Also wirklich, wenn du den Steinpilz mit der Fichte und der Blaubeere isst, denkst du, stehst im Wald. Und das ist halt wirklich sehr, sehr cool. Und deswegen auch wieder der Titel Waldboden, weil das ja irgendwie alles dann so am Ende wieder schlüssig ist.
Gemüse im Dessert, ich habe meine eigene Erfahrung daheim gemacht tatsächlich. Ich glaube, Süßkartoffel war es, zu einem Mousse verarbeitet, irgendwie in die Richtung, es war auf jeden Fall katastrophal. Nee, Süßkartoffelpudding war es, es war auf jeden Fall Katastrophe. kannst du ihn ja gerne mal fragen, was er für die Süßkartoffel für eine Idee hat.
Ja, Severin, wenn du das hörst, mach dir schon mal Gedanken.
Und schreib's dann einfach gern durch.
Ja, das machen wir.
Braucht es die Fichte, um die Verbindung zwischen Steinpilz und Heidelbeer herzustellen?
Wir wollten noch eine waldige Komponente mit reinbringen, die das, oder halt nochmal das Thema nochmal mehr in den Wald drückt. Und wir hatten schon mal das Fichteneis in einem anderen Dessert auch mit eingebaut gehabt und es hat einfach in diesem Fall super gut dazu gepasst und ja, so hat sich für uns dann der Kreis geschlossen.
Welche kreative Möglichkeiten kennst du bezüglich dem Steinpilz, wie man ihn vielleicht daheim auch kreativ verwenden kann?
Ganz normal, also wenn man was Schnelles machen möchte, einfach den Steinpilz kleinschneiden, anbraten, vielleicht mit einer Fruchtkomponente zusammen als Salat auf den Teller bringen, ein Stück Fisch dazu oder ein kurz gebratenes Stück Fleisch. Man kann den Steinpilz auch roh hobeln mit ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, dann leicht kneten, nicht zu fest, und dann hat man auch schon so einen schönen Steinpilzsalat, den man irgendwie oben auch auf ein Stück Fleisch draufsetzen kann. Da gibt es mit Sicherheit ein paar Varianten.
Du hast gerade gesagt, Fruchtkomponente, was bietet sich an?
Beere, Brombeere, Johannisbeere, vielleicht auch sowas wie eine Mirabelle, René Claude. Also damit kann man auf jeden Fall spielen, ja.
Du hast ja auch ein Gericht auf der Karte mit dem Namen Memories of Tegernsee. Was hat es damit auf sich und aus was besteht dieses Gericht? Wahrscheinlich irgendwie eine Verbindung von dir zum Tegernsee, weil sonst wäre es Memories of Bodensee vielleicht auch geworden.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe knapp 3 Jahre am Tegernsee gelebt und gearbeitet bei Christian Jürgens in der Überfahrt. 3 Sterne, einer der besten Köche seiner Zeit. Und wir hatten dort ein Störmus auf der Karte, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das Störmus kam aus dem Espuma. Es war ein geräuchertes Stör, Espuma, Mus, wie auch immer. Und das hat mir zu seiner Zeit schon sehr gut gefallen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir das quasi mit zu uns bringen ins Restaurant, aber umbauen logischerweise, ein bisschen neu machen. Weil wir wollen ja auch nicht einfach nur irgendwas abkupfern oder irgendwo, was irgendwo mal gekocht wurde, nachkochen. Dann habe ich kurz mit dem Herrn Jürgens telefoniert, mit dem habe ich heute noch Kontakt. Und habe gesagt, ey Chef, ich habe hier das Störmus zu guten Erinnerungen, ich würde das gerne bei mir selber auch im Restaurant kochen. Dann hat er gesagt, ey, er würde sich sehr drüber freuen, wenn wir dem ganzen Ding auch eine Bühne geben. Und dann haben wir das halt umgebaut. Wir haben dann ein Estragon-Eis dazu gemacht, eine Hippo oben drauf gesetzt, dass es quasi aussieht wie ein Törtchen. Und dazu gibt es eine schöne Nocke Kaviar, auch von Caviari. So heißt es, die Kristalledition. Das ist ein Hybrid aus dem Dauricius-Stör und Schrenki-Stör. Und so schließt sich bei mir auch wieder der Kreis. Dann haben wir nämlich einmal den Fisch als solches, als Mousse verarbeitet und die Eier des Fischs nebendran. Und ja, die Salzigkeit des Kavias harmoniert halt perfekt mit dem Mousse vom Stör und dem Estragon. Der schiebt halt nochmal hinten raus so eine herbale Note nach, was auch das ganze Eis auch auf Gurke basiert. Und ja, in sich sehr, sehr schlüssiges Gericht.
Jetzt haben wir schon einige Stationen angesprochen. Ja. Du warst ja sehr viel unterwegs, unter anderem auch in Hongkong und Portugal. Aber ja, wie gesagt, auch bei vielen anderen Größen in Deutschland und in der Schweiz beispielsweise. Welche Erfahrungen haben dich so geprägt?
Also wenn man das Ganze einmal chronologisch aufgliedert, also ich habe ja meine erste Sterneerfahrung, das ist ja 2012, sind wir mittlerweile 12 Jahre her. Seitdem mache ich das ungefähr auf dem Niveau. Das war bei Johann Lafer. Hab da einen sehr, sehr guten Küchenchef gehabt namens Bernhard Munding, der zuvor Sous-Chef bei Joachim Wissler war. Wir haben viele Wissler-Elemente mit eingebaut bei uns dort und Soßen technisch, aber auch vor allem Fleisch und Fisch war das für mich sehr, sehr prägend. Dann ging es weiter an den Tegernsee. Da hat uns Christian Jürgens einfach pure Perfektion vorgelebt. Zu der Zeit 3 Sterne, 19,5 Punkte, war absolute Benchmark in Deutschland und einfach jeden Tag an sein Top-Niveau ranzugehen und das hat mich schon sehr, sehr inspiriert. Und zwischendrin hatte ich kurze Ausflüge nach Hongkong und nach Portugal, das war jeweils ein Stage für knapp einen Monat. Wobei ich das für mich eher privat prägend war. In Hongkong war es jetzt auch eine klassisch französische Küche, aber Hongkong mal zu erleben, einfach eine Stadt, wo 8 Millionen Menschen leben, das ist schon absolut utopisch und irgendwie mit nichts ansatzweise irgendwas in Europa zu vergleichen, das war schon sehr, sehr crazy. Portugal war ja auch nur ein kurzes Stage, was aber auch für mich privat halt super cool war, weil ich halt diese Gegend dort unten mag an der Algarve und eine sehr, 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 sehr schöne Zeit hatte. Dort auch den Jan Dikjubst kennengelernt habe, der jetzt ja auch schon bei dir hier im Podcast mit drin war, sehr, 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 sehr spannend, was er auch macht. Dann war ich in St. Gallen gewesen bei Moses Ceylan und Sebastian Zier. Moses ist für mich einer der Köche, die vom Know-how-Wissen am krassesten aufgestellt waren von allen Köchen, bei denen ich gearbeitet habe. Der konnte mir von der klassischen Küche bis zur Avantgarde-Küche, Molekularküche, der konnte mir alles sagen und alles verraten, jeden Tipp, jeden Trick. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und Sebastian war halt ein sehr prägender Chef in der Hinsicht, was halt irgendwie Menschlichkeit angeht. Also der war mal sehr darauf bedacht, dass die Stimmung gut war, dass jeder seine Leistung bringt, aber dass auch einfach dass einfach fair zuging in der Küche und das habe ich bei ihm mitgeholt. Und als letztes dann bei Christoph Reiner, Schloss Elmau, Chris in der Hinsicht, was das Asiatische angeht, mich auch nochmal komplett neu abgeholt und auch für die asiatische Küche begeistert, was ich ja jetzt hier auch ein bisschen auf den Teller bringe. Soßentechnisch, Krustentierfisch, extrem stark und ja, so hat jede Station ein bisschen was dazu beigetragen und mich quasi komplettiert, um das jetzt mal so zu sagen, ja.
Du verfolgst den Podcast, da hast du Jan Dikjubst ja gerade angesprochen. Du weißt, auch mit Moses habe ich schon gesprochen.
Ja.
Und witzigerweise, bevor ich zu dir gefahren bin, ich habe gerade noch einen Kaffee mit ihm getrunken.
Ja, witzig.
aber bevor wir jetzt über Moses sprechen, möchte ich vorschlagen, wir sprechen einfach mit ihm und rufen ihn einfach an. Er wartet auf einen Anruf und schauen mal, ob er rangeht.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hi Moses.
Hallöchen.
Hallo.
ja, ich sitze hier mit dem Kevin zusammen. Moses, wo erreiche ich dich denn gerade?
Ich bin gerade in der Küche, ehrlich gesagt.
Fleißig am Arbeiten.
So, ja.
Jetzt spreche ich ja viel mit dem Kevin über ihn. Jetzt mal von dir aus ehemaliger Chefsicht. Was war denn Kevin so für ein Typ in der Küche?
Also man muss ehrlich sagen, der Kevin war meistens gut drauf, ja, immer ein Spruch auf den Lippen, immer sehr kollegial und ja, zu jedem Spaß eigentlich zu haben, ohne die Professionalität aus dem Fokus zu lassen. Ein sehr, sehr angenehmer Kollege mittlerweile und natürlich Mitarbeiter gewesen.
Danke für die Blumen, Moses.
Ja, das ist die Realität. Ich meine, wenn du 0 PS hättest auf der Straße, da hätte ich es dir auch gesagt. Ja, aber ist ja Gott sei Dank nicht so.
Gibt es was er gar nicht leiden konnte?
Ah, nee, also ich meine, vielleicht manchmal so diese Hauruck-Aktionen, für die ich mal bekannt war, wenn sowieso schon gut zu tun ist und ein Mann weniger da ist und der Moses mal vielleicht mal eine kreative Idee hat und sagt, hey, könntest du mir das noch schnell mal herrichten? Das war vielleicht manchmal, sage ich mal, auf Jammern auf höchstem Niveau vielleicht mal ein bisschen was, aber sonst immer wirklich tadellos, muss man ehrlich sagen. Also kann sich jeder freuen, wenn man solche Leute im Team hat, die sehr, sehr rar sind.
Dankeschön.
Kevin, wir haben gerade schon ein bisschen über Moses gesprochen. Du hast ja selber gerade gesagt, du kennst keinen Koch mit so einem breiten Allgemeinwissen wie er und hast es ja schon mal ein bisschen ausgeführt. Moses, du bist ja anscheinend ja sehr vielseitig bewandert. Kevin, für ihn nochmal, was kann denn alles?
Ja, ich hab das gerade schon gesagt und Moses, ich muss dazu sagen, ich wusste nicht, dass du jetzt hier am Telefon gleich bist. Das war jetzt nicht irgendwie hier, um dir Honig ums Maul zu schmieren, sondern einfach so, wie ich dich als Mensch und auch als Koch kennengelernt habe, dass dein Fachwissen einfach von allen Köchen, bei denen ich gearbeitet habe, mit das Extremste war, ob es von der klassischen Küche, Avantgarde-Küche, Molekularküche, über Soßen, über Zubereitungsarten, das hat mich einfach schon immer fasziniert und das weißt du auch und habe da eine sehr, sehr große Meinung von dir. Bin froh, dass wir die Zeit zusammen in der Küche gestanden haben und immer noch, heute noch, wir hatten ja letzte Woche erst zusammen telefoniert, immer noch so einen guten Draht zueinander haben.
Danke. Ja, ist auch sehr wichtig, finde ich auch, wenn man nicht nur die Leute dann aus dem Blickfeld verliert, sondern wirklich dann immer noch Kontakte pflegt und wir haben so viel Lebenszeit miteinander verbracht und so viel Erfolge und harte Zeiten durchmacht, ja, also ich finde, das gehört mit dazu. Das stärkt auch ein Team und auch die, es zeigt auch Menschlichkeit, ehrlich gesagt.
Kevin, hast du auch was von seiner orientalischen Seite mitbekommen können und nutzt das eine oder andere?
Ja, wir haben zu der Zeit, es war ja, ich war jetzt von 2017 bis 2019 im Einstein, waren wir, ich würde schon sagen, zu unserer Höchstzeit dort aufgelaufen. Und Moses natürlich federführend, was die ganze Menükreation angegangen ist. Wir haben sehr orientalisch gekocht. Wir hatten ja auch schon ein, zwei orientalische Gänge. Beispielsweise habe ich hier einen Kürbis gemacht mit Schwarztee, was natürlich schon auch klare Inspiration von Moses war, und versuchte auch immer wieder ein paar Elemente mit einzubauen. Ich hatte einmal Taube, das war auch witzig, das ganze Gericht hieß Flug zum Bazar. Und es war Taube mit Kichererbse, Zuckerschote und Granatapfel. Deswegen auch der Flug, weil die Taube ja fliegt, und quasi so ein kleiner Wortwitz. Und das Ganze halt orientalisch gehalten und auch ganz, ganz klare Richtlinien an Moses gewesen damals, ja.
Moses, wie geht's dir damit?
Du, ich freue mich natürlich, ja. Ich freue mich natürlich, dass ich Leute begleiten durfte und auch inspirieren konnte, ja. Ich bin selber in diesem Prozess, wie das Kevin, sage ich mal, erläutert hat, 2017, 2018 hat so langsam angefangen. Für mich die persönliche Reise, das Thema Back to the Roots, ja. Wo komme ich her? Was ist mein Ausdruck? Ich habe sämtliche Küchen, sage ich mal, erforschen, erlernen dürfen von der Basis her, und ja, dann mit 40 habe ich gesagt, ich muss meinen eigenen Weg finden, und ich versuche jetzt, ehrlich gesagt, eine moderne levantinische Küche zu zelebrieren, wo der Orient und Okzident zusammenkommen. Und das ist für mich wirklich immer jeden Tag ein Prozess, ja, wo ich selber jetzt so mich am Finden bin und immer wieder dann natürlich auch sehr froh bin, wenn Freunde, Kollegen dann sagen, hey, Moses, du hast uns auch zu dem einen oder anderen Gericht auch inspiriert. Und darum geht es. Kochen ist Persönlichkeit, Kochen ist Leidenschaft. Und die Persönlichkeit, jeder hat eine eigene Handschrift, und die zu finden, ist die große Challenge. Ja? Und da unterscheide ich zwischen Handwerker, ja, einen guten Handwerker, eine moderne Handwerkskunst, ja, und die höchste Note, wirklich die eigene wirklich Identität auf den Teller zu bringen, gepaart mit der Seele. Ja? Und das ist dann Magic. Für mich ist das Magic, und das schaffen weltweit ganz, ganz wenige. Und ich glaube, der Kevin und Pascal und etc., die sind ja noch sehr, sehr jung und haben gezeigt, was man in kurzer Zeit erreichen kann, ohne die Bodenhaftung zu verlieren und immer den Fokus zu bewahren. Aber mit einer Portion gesunden Spaß, Disziplin und auch natürlich die eigene Vision anzustreben. Und das freut mich natürlich, wenn ich solche Menschen natürlich um mich habe.
Ja, Moses, nur für dich, im Hintergrund klingelt hier permanent das Telefon.
Ich hab's mir schon gedacht.
Scheint wohl sehr beliebt zu sein, sag ich jetzt mal, und wenn man hartnäckig versucht, einen Tisch zu reservieren. Jetzt habt ihr beide, wenn ihr so viel Lebenszeit miteinander verbracht habt, auch in der Küche, bestimmt auch die ein oder andere Geschichte zusammen erlebt. Wo denkt ihr denn am liebsten zurück?
Also, jetzt so spontan eine Geschichte rauszusuchen. Wir hatten eine super tolle Zeit. Wir hatten eine sehr, sehr kreative Zeit. Haben viel ausprobiert. Und hab den Moses einfach als super guten, ehrlichen, direkten, aber hochkreativen Chef einfach in Erinnerung. Und wie gesagt, bin heute noch froh darüber, dass wir so im Kontakt sind und dass wir weiterhin bleiben.
Moses, hast du, Kevin will nicht so, hast du irgendwas, was man wissen sollte?
Also ich sag mal, die Kochkurse waren legendär.
Ja, stimmt.
Vor allem die waren legendär. Weißt du, am Samstagvormittag, wir sowieso schon voll zu tun, und dann ballern wir noch einen Kochkurs, sag ich mal, für 20, 30 Personen noch da rein, circa, das Restaurant knacke voll. Und der Kevin dann, sag ich mal, immer wieder ein Spruch auf den Lippen hat er, die Teilnehmer dann gut motiviert, instruiert auch, ja. Der Kevin ist halt schon ein Kevin, sag ich mal, ein Fuchs, ja. Hat den ja ein bisschen arbeiten zukommen lassen und immer wieder ein Spruch halt so von der Seite, ja. Ein typischer Kochspruch, ja. Bewegt euch oder so, sonst kriegst du heute Abend nichts zum Essen, so um 18 Uhr muss man fertig sein, ja. Und so Sachen halt, das waren immer legendär, finde ich, ja. Also wie gesagt, also wir haben wirklich alle eine super Basis gehabt miteinander, obwohl es auch oft knackig war. Also wirklich, wir hatten auch Zeiten, da war mal ein Mann weniger. Ja. Und da verlässt du dich natürlich. Der Kevin war unsere rechte Hand, ein Sous-Chef, und der hat diese Position mehr als nur ausgefüllt. Und da kann man natürlich sehr froh sein, dass man auch einen hat, der auch natürlich stressfähig ist und immer noch nicht seinen Humor verliert. Ich glaube, das ist A und O.
Sind dann bei der Real Cook Life Erfahrungen, so ist es ja nicht mehr, aber ich kam jetzt ein bisschen in der Klischee-Kiste, dann im Kochkurs auch die Töpfe geflogen.
Ja, es gehört mit dazu, weißt du? Ich meine, Köche müssen ein bisschen anders sein oder sind halt ein bisschen auch positiv verrückt, ja? Du hast so einen Adrenalinausschuss und so, ja? Den musst du irgendwie auch rausbringen, ja? Sei es mit dem Mund, ja? Sei es die Sprüche, sei es die Art, ja? Sei es du als Wesen, es ist echt sehr, sehr komplex und so. Du musst halt als Küchenchef wissen, wie funktioniert der Mitarbeiter, der mit dir da ist, ja? Ja, und das ist halt beim Kevin sehr einfach gewesen, ja. Ein, zwei Mal, dann kennst du den Kevin. Aber es ist ein feiner Typ, ja. Mega.
Dankeschön. Ja, Moses, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich danke auch. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen, ja. Ein bisschen das Programm nochmal ein bisschen auffrischen, ja. Obwohl ich älter bin. Älter als ihr beide, ja.
Ja, dann halten wir dich nicht länger vom Kochen ab. Okay. Wir hören und sehen uns.
Ja, und, unbedingt.
Ich schicke liebe Grüße nach Zürich rüber.
Ja, danke schön. Grüße zurück.
Ciao, Moses. Bis
zum nächsten Mal. Danke, Habibi. Ciao, wir hören uns und sehen uns. Ciao, ciao.
Kevin, wie du zu der Stelle hier gekommen bist, hatten wir ja vorher schon, war ja auch bei so einem Kochkurs.
Ja, genau, ja. Die legendären Einstein-Kochkurse.
Hast du dich auch schon mal unter das Messer gelegt hier?
Nein. Das ist ja auch eine kostspielige Angelegenheit, muss man auch mal dazu sagen. Was aber ein guter Benefit auch ist, dass jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet bei Skinmate und Skins ja mit einbegriffen, bekommt 50% auf alle Eingriffe und sei es auch nur mal irgendwie eine Warzenbehandlung oder was weiß ich was, du kannst ja auch, ne, irgendwie, weiß ich nicht, hast irgendwie einen Ausschlag oder sowas, gehst halt mal kurz darüber. Das wird dann sowieso immer so nebenher gemacht, das ist schon sehr, sehr gut, aber mit 33 Jahren, glaube ich, brauche ich es noch nicht machen.
Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass hier ja schon ab und an der ein oder andere sich in der Klinik behandeln lässt, der zum einen Geld hat und zum anderen vielleicht auch
den man kennt.
Zum Essen war und den man kennt.
Ja.
Da kriegt man ja sicherlich auch das eine oder andere Angebot, oder täusche ich mich, also bezüglich Kochen, vielleicht auch andere.
Ja, das ist schon mehrmals. Da kommt schon ab und zu auch mal irgendwie eine Anfrage als Gast oder von einem Gast, der dann irgendwie sagt, ey, du, das hat mir super gefallen, hast mal Lust, irgendwie, keine Ahnung, Weihnachten oder irgendwie ein Geburtstagsessen oder sowas. Also Weihnachten würde ich jetzt sowieso nicht machen, das gehört der Familie, aber irgendwie Geburtstagsessen oder irgendwie so eine kleine Feier für 10 Personen. Da kann man schon ins Geschäft kommen.
War da auch schon der ein oder andere Promi oder Scheich oder Minister dabei?
Nee, so groß sind wir ja noch nicht. Also wir sind jetzt, es gibt schon den ein oder anderen Patienten da drüben, den man kennt, worüber ich aber jetzt leider keine Auskunft geben darf, logischerweise. Wollen wir ja auch nicht. Da sind wir ja seriös. Aber bei uns hält es sich, du hast ja mal so ein paar Lokalmatadore, aber jetzt nichts hier mit Rang und Namen. Wie heißt der? Rainer Maria Salzgeber, kennst du den? Ist Fußball- und Sportmoderator im Schweizer Fernsehen bei SRF, macht hier Champions League und sowas. Der ist ein guter Freund von meinem Chef, der war schon regelmäßig hier. Der hat auch mit uns Weihnachtsfeier hier veranstaltet. Und ansonsten halt irgendwie Sterneköche, die halt irgendwie so hier aus der Gegend kommen, aus Deutschland und sowas. Die hat man schon alle hier. Aber jetzt irgendwie kein Promi wie, weiß ich nicht, Roger Federer. Dafür reichst du nicht.
Wenn dich jetzt einer ansprechen würde, sag jetzt mal von der höheren Liga oder vielleicht irgendein Scheich oder so, würdest du es machen, ohne mit der Wimper zu zucken? Oder wägt man dann unter Umständen ja doch ab, wer fragt, oder vielleicht auch moralisch?
Ja, also ich muss jetzt nicht in die Arabischen Emirate. Zudem würde ich ja mit meiner Freundin auch, glaube ich, bisschen Probleme kriegen. Die ist ja schon mit mir aus Bayern hier in die Schweiz gezogen und da muss man auch immer ein bisschen abwägen, ne? Was macht man, was nicht.
Wenn du jetzt hören würdest, wenn dich jetzt jemand anfragt, Geld spielt keine Rolle beim Kochen, welches Menü würdest du zaubern? Würdest du was verändern oder würdest du...
Wir haben ja eh so eine Philosophie, klar, bei uns ist jetzt gerade auch Kaviar auf dem Menü und auch ein Täubchen, aber bei uns gibt es jetzt nicht so diese klassische Produktschlacht, weil Steinpilz und ein Steinbutt und dann noch Gänseleber drauf, noch Kaviar drauf und am besten noch Trüffel oben drauf. Das sind halt, ich finde es spannender, aus Produkten etwas zu machen, die eher so ein bisschen unscheinbarer sind. Ja, beispielsweise unser Amüs ist eine rote Beete. Und aus einer roten Beete was Spannendes zu machen, ist auch ein bisschen herausfordernder, finde ich. Und jetzt nur als Beispiel, die graben wir in der Erde ein, garen sie in der Erde, um diese erdige Note, die Rande ja sowieso schon hat, noch mehr rauszukitzeln und zu verstärken. Und legen sie danach nochmal für 2 Wochen in einen Brombeersud ein und holen halt so das Extremste aus einer Rande raus, was irgendwie vorstellbar ist. Und das finde ich halt spannend.
Macht ihr das dann hier in der Nähe vom Restaurant, dass ihr in die Erde einbuddelt? Oder
Mache ich im Restaurant sogar tatsächlich. Also ich kaufe biologisch kompostierte Lauberde und pack die Rande dort rein, grab die da komplett ein, unten wie oben. Und dann schiebe ich die in den Ofen für 2, 2,5 Stunden, je nach Größe. Und das Ergebnis ist sensationell.
Was macht das im Prinzip? Oder sag jetzt mal, wenn man Lebensmittel einbuddelt?
Ja.
Was gibt es? Wie kommt das?
Also
der Geschmack rein?
Also zum einen, ich habe das auch schon mit Petersilienwurzel gemacht. Zum einen kriegst du halt einfach eine brutale erdige Note, eben wie schon gesagt, in das Gemüse rein. Und das Gemüse gart logisch schonender, ja, weil es halt nicht dieser direkten Hitze ausgeliefert ist und gart gleichmäßiger. Und das ist halt einfach, das alles zu beobachten, diese ganzen Vorteile, die das Ganze mit sich bringt, muss man sich einfach ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen mitprobieren, aber das ist schon eine spannende Geschichte, was Gemüse alles so kann, ja.
Wenn man sich ein bisschen reinfuchst, könnte man es daheim auch machen?
Ja, mit Sicherheit.
Wie funktioniert es?
Also, wie gesagt, man nimmt die Erde, macht sie in der Auflaufform. Zu Hause jetzt als Beispiel, da brauchen wir schon eine große Auflaufform, ja, und legt den Boden halt damit aus, setzt die Erde drauf, in dem Fall dann eher kleine Erden. Kleine Randen, rote Beete, Entschuldigung. Und packt das dann wieder komplett mit der Erde zu, macht oben ein bisschen Wasser drauf, falls die Erde nicht feucht sein sollte. Wichtig ist, dass die Erde keinerlei Dünger drin hat oder sonstiges Gezeug, sondern die muss biologisch sein, die muss kompostiert sein. Und im Idealfall ist es Lauberde, aber keinerlei Zusätze. Und dann ein bisschen Wasser oben drauf, dann wird das Ganze in den Ofen geschoben. Deckt es, wenn ihr es zu Hause macht, vielleicht ab mit einem Blech oder mit ein bisschen Alufolie, weil sonst habt ihr die ganze Erde in eurem Backofen und dann habt ihr die nächsten Pommes mit Erde drauf oder was auch immer. Dann holt ihr das raus, nach 2, 2,5 Stunden am besten mal mit einem Messer reinstechen, wie bei einer Kartoffel. Auskühlen lassen, abwaschen. Man kann die Schale sogar mitessen, das ist auch spannend, weil die halt das Ganze auch nochmal extrem aufnimmt. Und dann lege ich das hier nochmal ein, man kann das zu Hause aber so auch schon gleich auf den Teller bringen. Und dann nehmen wir eine schöne Fruchtkomponente dazu, in dem Fall Brombeer oder Holunder haben wir jetzt dabei. Und das macht schon Spaß.
Mit was geht's noch alles außer Rote Beete?
Ja, wir haben die Rote Beete, wir haben die Randenscheibe, dann kommen dazu Brombeer, Holunder, Beeren eingelegte, Pumpernickel, Croutons für ein bisschen Textur. Dann habe ich kleine abgeflammte Zwiebelspalten. Dann habe ich ein Purple Curry Gel und nochmal ein Brombeergel. Und dann oben ein bisschen Kresse drauf. Und dazu gibt es dann ein Randen Beef Tea. Also Rande ist ja der Schweizer Begriff für die rote Beete eben. Ja, da ist Beef Tea mit Randensaft, mit Lorbeer und dann ein bisschen Buttermilch mit drin und Lorbeeröl.
Werfen wir mal noch einen Blick auf ein anderes Produkt, das ich auch ganz spannend finde, was ich von dir in einem Interview gelesen habe. Ihr habt euch mal mit der Kokosnuss beschäftigt, sodass es einen essbaren Schwamm entwickelt hat. Was hat's damit jetzt auf sich?
Ja, also das muss man, das war im Salz- und Pfeffer-Interview, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war, da geht es um die gekeimte Kokosnuss, die wird auch die Tom Bung Kokosnuss genannt, ist vorzugsweise in Thailand zu finden und die kann man sich importieren lassen, tatsächlich schon mit dem Schwamm drin. Also wenn die Kokosnuss bei optimalen Bedingungen irgendwo so um die Mitte 25 Grad liegt, für 6 bis 9 Monate, halb im Wasser, halb draußen, dann bildet die einen Schwamm im Inneren, der komplett essbar ist. Dadurch wird aber das Fleisch der Kokosnuss eher so ein bisschen ungenießbar. Aber der Schwamm ist super, super spannend, weil das ein ganz, ganz tolles Produkt ist, was man irgendwie eher selten mal zu Gesicht bekommt. Ich hab's im Urlaub entdeckt, jetzt im April. Waren wir auf Koh Samui und in Bangkok und haben das Produkt dort gesehen und haben das hier rüber importiert bekommen tatsächlich. Leider nicht für eine sehr lange Zeit, aber haben dann hier mit einem Dessert tatsächlich gemacht, ja.
Wenn man jetzt nicht so abgefahren mit der Kokosnuss kochen will, wie kann man sie deines Erachtens trotzdem gut und einfach verwenden?
Eine normale Kokosnuss. Also ich bin ja großer Freund vom Kokosnusswasser. Das kann man auf jeden Fall sich da in der Früh mal so einen kleinen Shot mal reinziehen. Ist auch ganz gut für die Haut. Weiß ich ja. Ich bin ja jetzt hier in dermatologischen Kreisen unterwegs.
Und zweite Ausbildung?
Kann man sagen, ja. Und aus dem Fleisch Kokosnuss, jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen in mich gehen, Kokosnuss-Somtam-Salat, immer sehr, sehr cool. Da wir auch so ein bisschen asiatisch, thailändisch kochen, Kokosnuss-Somtam. Wir haben momentan Somtam-Salat als Apero drauf und machen aus dem Kokosnusswasser mit Hilfe von einer Tomka-Paste und ein bisschen Fischsoße, so einen vegetarischen Tomka-Sud. Und aus dem Fleisch machen wir dann quasi ein Gel, was wir quasi weich kochen und dann als Gel wieder oben drauf bringen.
Weil wir ja gerade bei der Kokosnuss waren, was ich ja kenne von früher, da hängt bei mir eine Kindheitserinnerung tatsächlich dran, das ist Baby-Ananas, hatten wir ja auch gerade, mit Kokosnusscreme und Honig, mega lecker. Mhm. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, extrem. Ja, klar.
daher gleich die Frage anschließend, Kokosnusscreme, wie gelingt sie mit in geil mit gewissen Twist?
Ich glaube, also ich würde auch das Fleisch weich kochen mit Kokosnusswasser, vielleicht mit ein bisschen Kokosnussmilch, alles weich kochen, schön pürieren und dann, was ganz, ganz cool da drin ist, bisschen Limette. Kokosnusslimette, das ist cool und das passt auch noch zu deiner Ananas.
Mal ausprobieren und die Kindheitserinnerung wieder hochleben lassen.
Ja, vielleicht wirst du es in der Kindheit nicht mit Limette gegessen haben, ist denn deine Mutter, nicht. Die war eine geniale Köchin, war sie mit Sicherheit.
Ja, war es, aber es war im Restaurant. So ein bisschen,
ja, okay.
aber sie hat selber geliebt.
Ah, cool.
Also es war irgendwie sowas, so ein Familiending, was jeder geliebt hat in einem Ingolstädter Restaurant. Ingolstadt ist ja nicht so gourmet-technisch hochgesegnet.
Ja, nee.
Aber das Gericht hat tatsächlich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
Schön.
gibt es was, wo du sagst, das soll man auf gar keinen Fall mit der Kokosnuss machen?
Also hier mit der Kokosnuss, da hast du mich echt, gell? Also ich koche ja schon ein bisschen thailändisch oder auch asiatisch, aber mit der Kokosnuss, wenn dann halt eher so als Milch, als Wasser oder, aber jetzt, ich weiß es nicht, Braten oder so, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nie gesehen, noch nie gemacht, weiß ich nicht, ob die das so cool findet, die Kokosnuss, wenn du die irgendwie damit mit richtig viel Hitze behandelst. Ich glaube, die ist eher so, ich glaube, die mag es eher so frisch und leicht.
Ja, ich gebe die Frage einfach mal raus an alle Hörer. Da sind ja auch sehr viele Köche dabei.
Mach das doch mal, ja.
genau, also wenn ihr uns die Antwort geben könnt, was man mit einer Kokosnuss auf gar keinen Fall machen soll, schreibt es uns einfach gerne durch. Ich leite es Kevin auch weiter.
Unbedingt. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich total auch. und damit sind wir schon auch am Ende angelangt.
Jawohl.
Und verabschieden uns aus der Folge. Kevin, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass du hier warst. War eine sehr aufschlussreiche Folge, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit den zwei überraschenden Anrufen. Sehr, sehr cool, Dankeschön.
Ich könnte tatsächlich, glaube ich, noch eine Stunde mit dir reden. Ich habe den Luxus, dass wir jetzt hier im Nachgang noch ein bisschen Aufnahme für Instagram und so machen. Aber jetzt an dieser Stelle gehört das Wort erst einmal nochmal dir. Gibt es noch etwas, das du den Hörern sagen möchtest, über das wir heute vielleicht noch nicht geredet haben oder was dir sehr auf dem Herzen liegt?
An der Stelle wollte ich mich einfach nochmal bei meinem Team bedanken, was jetzt vielleicht auch in der Folge ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber mit Sicherheit nicht so gemeint war. Ihr macht alle einen grandiosen Job. Die meisten sind seit Tag 1 sogar mit dabei, was für mich, was mich mit sehr, sehr viel Stolz erfüllt. Und ihr seid es die jeden Tag hier die zwei Sterne zum Leuchten erbringen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Bussi.
Ja, und so ist es ja auch. Also haben wir auch oftmals schon drüber gesprochen. Ohne Team geht's einfach nicht.
Ja, hundertprozentig.
Ja, dann sind wir zwei raus oder wie sagt man in der Schweiz?
Vierti. Nee, nicht Vierti.
Bayern.
Noch zu lange auf dem Wiesen gewesen. Ade.
Gut, zum Schluss bleibt mir dann noch zu sagen, das Rezept von Kevin findet ihr wie immer auf der Website oder auf Instagram zum Download. Dort könnt ihr mir auch eure Meinung zur Folge schicken und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Seid gespannt. Wir verabschieden uns.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Dankeschön.
Bis dann hin. Ciao. Servus.
Adi, servus. Macht's gut.